Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 10. September 2024. Dominik Feusi und Markus Somm. Immer noch Session, ja logisch, ist der zweite Tag. Ja, kurz mal schnell einen Überblick. Dominik, was ist passiert heute?
Ja, heute hat der Nationalrat Härte gezeigt. Er will zwar den Lärmschutz beim Wohnungsbau lockern, so wie der Ständerat, damit man mehr bauen kann. Sicher eine sinnvolle Geschichte. Linksgrün will überhaupt nicht. Aber der Nationalrat will das weniger hart machen als der Ständerat. Der Ständerat ist weitergegangen. Da gibt es eine Differenzbereinigung. Ich würde mal sagen, es könnte einer der wenigen Fälle sein, wo am Schluss der Ständerat dann nachgibt, damit man überhaupt eine Lockerung durchbringt.
Genau, aber es ist auch wieder interessant, oder? Die Leute, die ganze Zeit von Wohnungsnot jammern und das extrem bewirtschaften, nämlich die Linken, wenn man dann irgendetwas probiert, damit man einfach besser kann bauen und mehr kann bauen, ist auch wieder nicht recht. Es ist ein bisschen ähnlich wie bei den Erneuerbaren. Sie schreien 10 Jahre nach Erneuerbaren und wenn dann die Erneuerbaren sollen gebaut werden, dann machen sie auch wieder Einsprache. Das ist die Schizophrenie von diesen zwei Steinzeitparteien. Auch die SP ist mittlerweile eine Steinzeitpartei geworden. Früher wollten die auch noch Wachstum wollen. Die SP hat früher noch ein positives Verhältnis gehabt zu Wirtschaftswachstum. Jetzt ist sie eigentlich Hans wie Heirisch, genau der gleiche grüne Steinzeit, Esoterik, Gruf in dieser ehemals sozialdemokratischen Partei. Gut, gehen wir zum nächsten Thema.
Ja, der Nationalrat will den Umbau von der Post bremsen. Er will den Bundesrat zwingen, eine Gesetzesrevision, eine grosse Vorlage zu bringen und ihm verbieten, bis dahin gewisse Anpassungen kleinerer Art in der Postverordnung durchzuführen. Es war ein Anliegen so ein bisschen von der, sagen wir, sozial- und ökonomisch Konservativen im Rat. Also das ist gegangen von SP, Grün bis in die Mitte und auch, wenn ich es richtig im Kopf habe, ein paar SVPler.
Ja, und wenn wir dann schon die ganze Zeit über Staumen nachdenken, da auch wieder ein wichtiger Hinweis auf eine sehr gute Informationsstelle, wenn ihr euch informieren wollt über Verkehr, Verkehrspolitik, alles, was mit dem Auto zu tun hat, hört gut zu.
Jetzt auf streetlife.ch. Der Rorschacher Stadtpräsident will Einbürgerungen für Autoposer erschweren. Und Preiswunder aus Rumänien. Darum ist die Marke Dacia bei uns so günstig. streetlife.ch, die Schweizer Newsplattform für Verkehr und Auto. Hol dir jetzt deine News mit PS.
Gut, und dann haben wir noch Genf. Der Kanton Genf hat wieder mal so uralt Anliegen von der Linken. Einfach einseitig durchsitzen. Und um was geht's da?
Ja, die Genfer Stimmbevölkerung hat ja einen 24-wöchigen Elternurlaub beschlossen. Also man will die bestehende 18-wöchige kantonale Mutterschaftsversicherung nochmal um 8 Wochen zugunsten vom Vater, der Partnerin, der Mutter oder einem Partner vom Vater ergänzt werden. Du siehst ja, wie das kompliziert ist in dem Genf. Und da hat der Ständerat gesagt, das ist nicht mit Bundesrecht vereinbar und hat Nein gesagt. Finde ich auch noch, weil das kommt ganz selten vor, oder die sogenannte Gewährleistung von Verfassungsänderungen, das ist eigentlich sonst eine Sache, die zu Bern durchgeht innerhalb von 2 Minuten.
Gut, auch das wieder ein guter Entscheid. Wir müssen sagen, das Parlament macht sich langsam. Und dann müssen wir vor allem jetzt noch auf einen Entscheid sprechen, der gestern Abend passiert ist, wo einfach eine Sensation ist und wo man wieder mal richtig stolz kann sein auf das Parlament. Um was geht's?
Ja, es sind 3 Motionen zur Debatte gestanden im Nationalrat, nachdem wir bereits aufgenommen haben gestern. Alle zum Thema UNRWA, das ist das Palästinenserhilfswerk, das Spezielle, sind ja die einzigen Flüchtlinge, die ein eigenes Hilfswerk haben und die den Flüchtlingsstatus weitervererben. Und ich muss sagen, ich bin komplett falsch gelegen. Ich habe im Briefing geschrieben, der erste, der radikalste, der kam nicht durch. Das war einer vom David Zuberbühler, SVP-Nationalrat aus Appenzell-Ausserrhoden. Er hat verlangt, dass Zahlungen sofort eingestellt werden. Und der ist bereits durchgekommen mit 99 zu 88 Stimmen. Ich verlinke euch unten dran den entsprechenden Bericht von der Maria Rahel Gano und der Camilote, wo ihr auch die Abstimmungsresultate findet, die zeigen, wer wie gestimmt hat.
Was ist jetzt passiert? Wieso hast du die Tasche?
Ja, es hat mit der FDP zu tun. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass eine Mehrheit von der FDP so stimmt, sondern dass irgendwie 2/3 Länder dagegen sind und 1/3 dafür. Es gibt insbesondere Außenpolitiker, so wie der Hans-Peter Portmann oder so, die sehr kritisch sind gegen diese UNRWA-Geschichte. Und es ist aber anders herausgekommen. Es ist genau anders gewesen. 2/3 von der FDP, also 18, haben für die Motion gestimmt und 9 dagegen. Und die Differenz von diesen 9, die macht es dann genau aus, damit es 99 zu 88 herausgekommen ist.
Gut, auf den zweiten Blick finde ich es nicht ganz überraschend, weil erstens traditionell die FDP hat immer ein sehr gutes Verhältnis gehabt zu den Juden in der Schweiz. Die Schweizer Juden sind viel immer in der FDP gewesen, zum Teil auch in der SP, aber die SP ist jetzt so unzuverlässig geworden in dieser ganzen Frage Israel und Gaza und so weiter, dass die FDP viel wichtiger geworden ist wahrscheinlich für die meisten Schweizer Juden. Das ist mal das eine. Und das andere ist natürlich schon, dass man jetzt, das ist ja noch bekannt worden, dass jetzt wirklich Leute, die für Hamas tätig sind, auch bei der UNRWA tätig sind. Es ist ein unglaublicher Skandal. Es ist eben nicht nur das einzige Hilfswerk, das es gibt für eine einzelne Flüchtlingsgruppe. Es ist auch das einzige Hilfswerk, das durchsetzt ist von Terroristen. Und ich meine, schon das ist eigentlich so ein No-Go. Ich meine, niemand würde auch, der bei Verstand ist, irgendein Hilfswerk unterstützen, wo er weiss, da sind dann noch Mörder drin und Vergewaltiger und ja, dann zahlen wir halt denen auch noch. Das ist so jenseits von Gut und Böse, dass ich finde, ja, ich finde auch sehr peinlich, dass die Linken da total Mühe haben, da irgendwo einzusehen, dass die Organisation völlig verrottet ist und keine gute Rolle mehr spielt.
Das ist das Verrückte, also die Exponenten von Links und Grün, also sowohl Fabian Molina wie Sibel Arslan, Fabian Molina aus Zürich, Sibel Arslan aus Basel, haben immer von Vorwürfen geredet oder von unbewiesenen Sachen, die da sind, oder? Und das hat schon fast etwas Perverses. Das, obwohl an der letzten Sitzung von der Außenpolitischen Kommission, wo beide Mitglied sind, der Hillel Neuer auftreten ist. Der ist der Direktor von UN Watch. Und er hat die Beweise, schwarz auf weiß, weißt du, die Namen, und wo sie Mitglied sind bei der Hamas und angestellt bei UNRWA und so. Er hat das schwarz auf weiß vorgelegt und man kann trotzdem von unbewiesenen Vorwürfen schwätzen. Das finde ich schon ein Problem.
Ja, und Dominik, es geht ja noch weiter, dass die UNRWA selber die 9 Leute entlassen hat. Also sie haben zugegeben, dass das Problem ist. Und ich meine, wenn da ein Linker kommt und sagt, das sind unbewiesene Vorwürfe, dann muss ich sagen, hä? Welchen Film hockst du eigentlich? Hast du mal irgendeinmal noch ein normales Verhältnis zu Fakten? Oder Plapper ist einfach dein ideologischer Schrott den ganzen Tag durch? Also, ich meine, es ist schon unglaublich. Und Fabian Molina ist wahrscheinlich einer der ideologischsten Sozialdemokraten aller Zeiten seit, ja, weißt du, nicht letzte ist etwa 1919 gestorben. Also, es ist schon ganz verreckt, wie die Fakten, faktenfrei, die ganze Zeit ihre Empörung bewirtschaftet, wo sowieso ganz einseitig ist und schwer nachvollziehbar.
Vielleicht noch die anderen zwei Vorstösse, die auch überwiesen worden sind. Einer sagt, man soll das Geld nur noch für Nothilfe ausgeben, also bei der UNRWA halt einfach Nothilfe finanzieren. Das ist natürlich schwierig, weil die Kasse ist am Schluss eine Kasse, oder? Aber immerhin. Und dann der dritte finde ich auch noch interessant. Das ist halt ein bisschen schwierig, aber der dritte Vorstoss hat wollen, dass die Schweiz sich international einsetzt, dass man eigentlich die UNRWA abschaffen und eine Alternative sich überlegt, zum Beispiel auch das Thema ganz normal am UNO-Hochkommissariat für Flüchtlinge zu unterstellen und da nicht eine separate Geschichte zu machen. Beides auch sehr interessant und beides ist noch ein bisschen deutlicher angenommen worden als die erste Motion von David Zuckerbühler.
Genau, und jetzt liegt es einfach am Ignazio Cassis, dass er da wirklich vorwärts macht, dass er eigentlich die UNRWA ein Problem findet, hat er ja ganz am Anfang schon gesagt, als er Bundesrat geworden ist. Das ist eine sensationelle Aussage gewesen, auch eine richtige Aussage. Die sind nicht die Lösung vom Problem, sondern sie sind Teil vom Problem. Und das zeigt ja übrigens, das finde ich auch noch so herzig, oder? Die Linken sind ja normalerweise sicher nicht die, die sagen, ist es ganz schwierig, ein neues Hilfswerk zu bauen. Das sind sicher nicht die, die normalerweise sagen, man kann jetzt hier in dem Krisengebiet nicht eine neue NGO einführen und finanzieren. Das geht sicher nicht. Aber da ist ganz interessant, in Gaza hat offenbar die UNRWA einfach das Monopol. Alle anderen Hilfswerke können nichts machen. Dabei ist ja völlig offensichtlich, die Israelis würden sofort sofort ein Hilfswerk, sofort zulassen, wo wir sagen, hey, wir sind jetzt wieder mal normal, neutral, wir sind ein normales Hilfswerk und nicht einfach eine verdeckte Terrororganisation. Aber das zeigt mir eben auch wieder, was für eine fatale Liebe die Linken haben zu grausigen Terroristen. Also, ich habe es schon gesagt, nicht nachvollziehbar. Ja gut, das ist ein ganz wichtiges Thema, wo auch so eine unausgegorene Idee von der Linken ist, ist die Erbschaftssteuerinitiative. Aus dem Grund machen wir ein Event vom Nebelspalter mit prominenter Besetzung auf dem Podium. Dominik, was sind die Einzelheiten?
Am 23. September ab 6 Uhr in Zürich im Zunfthaus zu Schneidern sind wir und dort gibt's ein Podium. Wie gefährlich ist die Erbschaftssteuerinitiative? Es treten auf der Altbundesrat Christoph Blocher. Dann bist du, Markus, auf dem Podium und der Rainer Eichenberger, sozusagen ein Jurist und Altbundesrat, ein Ökonom und ein Historiker. Moderieren tun ich's. Tünt euch mit dem Link unten dran oder unter nebelspalter.ch/events anmelden. Es ist offen für alle. Wir freuen uns auf viele Gäste.
Genau, und dann gehen wir jetzt zu einem anderen Thema, das auch das ganze Wochenende gedreht hat. Es geht immer noch um Zania Amedi. Die GLP hat ja ein Parteiausschlussverfahren eingeleitet auf der Schweizer Ebene. Jetzt ist aber bekannt worden, dass die Stadtzürcher GLP das offensichtlich nicht irgendwie beachtet. Zania Amedi bleibt in der Fraktion im Gemeinderat. Dominik, was ist der neueste Stand?
Ja, es ist jetzt so ein bisschen eine Tendenz, dass man sagt, ganz schlimm, da gibt's eine Hexenjagd, kann man lesen in den sozialen Medien. Und sie hat sich ja aufrichtig entschuldigt und das sei eigentlich alles bei Gott, weil man tut jetzt da mit Religion argumentieren, obwohl wir ja eine säkulare Gesellschaft sind. Sie hat genug Unterstützer in diesen Kreisen, oder, wo wirklich die Opferkarte ziehen. Ich habe ein bisschen Mühe damit, oder? Weil aufrichtig entschuldigen, das stimmt natürlich nicht. Sie hat probiert, uns anzulügen. Sie hat probiert zu sagen, sie hätte nicht gewusst, was das für ein Bild ist und so, oder? Und ich muss auch sagen, natürlich ist das hart, was jetzt passiert, auch Kündigung bei Farner. Aber irgendwo durch, sie muss wirklich halt ein bisschen etwas übernehmen von dem, was sie angerichtet hat.
Also vor allem finde ich, es ist irgendwie wieder beides, oder? Ich finde einerseits die Karte, die man jetzt da spielt in den Social Media, sie sagen jetzt da als Opfer und so weiter, das ist einfach grotesk. Es ist einfach nicht so. Sie hat sich selber in das Abseits manövriert. Sie ist eine erwachsene Frau, sie ist gut ausgebildet, sie ist intelligent. Die Welt ist ihr offen gestanden. Es gibt keinen Grund, dass sie so einen absoluten Blödsinn gemacht hat. Und das Zweite finde ich aber auch wieder, ja, sie hat sich entschuldigt. Wie du sagst, richtig, die Ausflüchte sind natürlich peinlich gewesen und das ist wirklich eine Lüge natürlich, offensichtlich. Und gleich muss ich auch sagen, ich finde die Konsequenzen schon wahnsinnig. Also, ich meine, es zeigt einfach, aus meiner Sicht zeigt es einfach wirklich, unsere politische Kultur links und rechts ist einfach zur Sau. Ich meine, wir alle haben in unserem Leben schon viel Blödsinn gemacht und viel Blödsinn gesagt. In der politischen, im politischen Geschäft ist ja normal, dass man überzieht und ich bin ja auch der und du ja auch. Wir kritisieren das ja immer, wenn die Linken die blöde Cancel Culture wollen aufziehen und eben wollen, Leute wie der Andreas Glarner oder ein Christoph Mörgeli oder auch ein Roger Köppel wollen zum Schweigen bringen und unglaubliche Empörung bringen. Und jetzt, das ist halt das Problem. Jetzt wird halt der Spieß umgedreht und jetzt hat es halt einmal eine verwünscht, die links ist. Und das finde ich auf beiden Seiten einfach zum Kotzen. Ich finde, man soll können Fehler machen, man soll Blödsinn machen, man soll nachher, finde ich völlig richtig, es soll kritisiert werden. Ich finde, man darf durchaus sagen, das ist unanständig gewesen, was die Zania Amedi gemacht hat. Das ist unverschämt. Das ist eine primitive Provokation gewesen. Aber dann ist dann mal langsam gut. Man sollte nachher nicht eben mit der Justiz kommen, den Job verliert sie und so weiter. Sie erlebt jetzt einfach das, was viele Rechte auch schon erlebt haben. Und ich finde es auf beiden Seiten nicht gut. Ich finde es wirklich nicht gut. Aber gleichzeitig ist sie auch nicht das Opfer. Das ist eben auch wieder falsch. Sie ist nicht das Opfer, sondern sie hat die Provokation gesucht. Sehr bewusst. Das ist eine hochintelligente Frau. Die hat gemeint, das ist jetzt eine ganz raffinierte Provokation. Das bringt mehr Aufmerksamkeit. Deswegen hat sie es gemacht. Sie hat sich getauscht. Das kann man. Ist mir auch schon passiert, dass ich mich täusche, du auch, und so weiter. Und ich muss auch sagen, Konsequenzen sind eigentlich jetzt übertrieben. Ich meine, deren ihres Leben ist zerstört. Also, wenn man schon mal politische Karriere ist in die Luft gesprengt und jetzt hat sie noch den Job verloren, das ist einfach übertrieben, das ist ein Verhältnisblödsinn.
Ja, ich glaube nicht, dass es zerstört ist. Das zeigt ja auch die Reaktion von der städtischen GLP. Es kann gut sein, dass sie das überlebt. Sie wird einfach die Geschichte nie mehr los. Also sie kann nie mehr gross auftreten und so weiter. Das ist klar. Dann, was ich der allerschlimmste Opfer, ich sage jetzt die Opferkarte, wo man jetzt im Moment sieht, ist, dass man sagt, ja, das ist alles nur, weil sie Migrantin ist. Also weil sie in Bosnien-Herzegowina geboren ist und weil sie eine Frau ist. Also ein Mann, ein Schweizer, wäre nie so drangekommen. Das finde ich dann wirklich, das ist richtig grusig, weil man ja dann genau wieder das probiert zu machen. Man probiert genau wieder das umzukehren und auf die andere Seite zu zeigen.
Genau. Und ich meine, ich sage es noch einmal, wie wäre es gewesen, wenn ein SVP Gemeinderat aus Grenchen irgendwie Zielscheiben aufgestellt hätte, wo offensichtlich ein Asylbewerber war und er hätte drauf geschossen. Der gute Mann, das wäre sicher ein Mann gewesen, der wäre nicht mehr da. Der wäre nicht mehr da. Also es ist eine unglaubliche Heuchelei, wenn man jetzt so noch kommt. Sanja Ameti, die arme Migrantin. Sanja Ameti ist eine ganz super erfolgreiche, intelligente, super ausgebildete, gut verdienende Schweizerin. Fertig. Und sie hat schon sehr viele Provokationen auch können machen, weil man das irgendwo gefunden hat. Ja, ist ja noch eine nette, junge, hübsche Frau. Man hat ihr auch viel durchgelassen und von dem hat sie auch können profitieren. Also von dem her ist es ein völliger Schrott. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Und das ist, ja, unsere liebe Pharmaindustrie, die grösste Exportindustrie von der Schweiz, eine wichtige Industrie, aber eigentlich eine Industrie, die nicht so wahnsinnig viel Einfluss hat in Bern. Über das reden wir nachher noch schnell, Dominik. Ich habe heute ein Memo über das geschrieben, weil ich habe mich ein bisschen gestört daran, wie der Jörg Michael Rupp, das ist der Präsident von der Interpharma, das ist der Verband, der Spitzenverband von der forschenden Pharmaindustrie in der Schweiz, wie der sich sehr schnoddrig zum Thema Zuwanderung geäussert hat. Er hat nämlich gesagt, da, also da in Basel, wo ich lebe und arbeite, merke ich nichts davon. Und das ist meiner Meinung nach symptomatisch für eine riesen Industrie, die völlig den Boden verloren hat, die kein Gespür mehr hat, wie sie dem Land zu und her geht. Und jetzt eben auf Bern gesprochen, Dominik, auch deine Erfahrung, für so eine wichtige Branche ist der Einfluss unglaublich, in einem unglaublich übersichtlichen Ausmaß vorhanden.
Ja, das ist schon ein bisschen meine Beobachtung. Nicht erst seit irgendwie ein, zwei Jahren, schon länger. Man sucht immer den direkten Kontakt zu Bundesrat. Das finde ich eigentlich gut. Das ist auch richtig, dass so eine Branche den Kontakt hat. Zwischendurch, zum Beispiel beim Alain Berset, tut man ihn einfach drohen. Oder eben, man macht es sogar. Man tut irgendwelche Beschwerden beim Bundesverwaltungsgericht einreichen gegen irgendwelche Preisfestsetzungen oder so. Man tut dann wirklich so eine Drohkulisse aufziehen, bis dann der Bundesrat wieder spurt. Oder dann auch, was ich so ein bisschen höre, ist, dass man halt direkt mit Parteipräsidenten die auf Basel zitiert und dann die zusammenstaucht und dann müssen sie irgendetwas machen oder so. Also, ich meine, es ist richtig, wenn so eine Branche vielleicht einmal Hardball spielt, habe ich eigentlich nichts dagegen. Aber das Entscheidende ist, dass man auch das andere macht. Also, dass man probiert, mit Argumenten zu überzeugen, dass man probiert, letztlich mit vielen den Kontakt haben, dass man sich auch einsetzt bei allgemein wirtschaftspolitischen oder gesellschaftspolitischen Themen und nicht nur dann, wenn die eigenen Interessen unmittelbar und direkt in Gefahr sind.
Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den ich von vielen Politikern gehört habe in Bern, aber auch in Basel übrigens, dass die Pharma sich nur dort interessiert, wo sie direkt betroffen sind. Und sonst ist ihnen alles scheißegal. Sie kümmern sich sonst nicht um das Land und finden auch eben, ob sie dann gerade noch wissen, wer im Bundesrat hockt. Normalerweise, wenn sie dann telefonieren, muss zuerst noch schnell der Assistent sagen, übrigens, das ist der und der Bundesrat, der ist da der Vorsteher vom Innendepartement. Ah, was ist denn das Innendepartement? Was ist denn das? Ist das irgendein ein Referent beim Bundeswirtschaftsministerium und so? Also, es ist zum Kotzen, wie die Branche sich nicht mehr über das Land kümmert, außer dort, wo es um ihr Geld geht, um ihre eigenen Interessen. Und du hast es richtig gesagt, also so allgemein wirtschaftspolitische Interessen. Dort sind sie, oder? Jetzt bei der OECD-Mindeststeuer, dort sind sie betroffen, dann gibt es einen riesen Rabatz. Aber sonst, wenn es darum geht, einfach mal allgemein zu schauen, dass die Steuern nicht aufgehen, allgemein zu schauen, dass Bundesfinanzen im Lot bleiben, allgemein zu schauen, dass zum Beispiel die Ausbildung an unseren Schulen, an den Volksschulen und so weiter gut bleibt. Nein, dort nicht. Sie reden nicht mehr über Horizon und so weiter, haben gleichzeitig zugelassen, dass die Volksschule zum Beispiel gerade in der Region Basel in einem katastrophalen Zustand ist. So geht es eben nicht. In der Schweiz muss man immer, wenn man als Branche oder auch als Partei, muss man immer relativ breit fahren und man muss vor allem auch ein Gespür haben für die Stimmung in der Bevölkerung. Und ich habe es jetzt noch ironisch gefunden, Ich habe ja das eben kritisiert, dass der gute Mann das Gefühl hat, Zuwanderung ist gar nicht das Problem und ist, kommt mir ein bisschen so vor wie die Grünen in Deutschland, oder? Wo irgendwie nach der Wahl in Thüringen und Sachsen sagen, ja, Zuwanderung ist überhaupt kein Thema. Nein! Das ist wirklich, zufälligerweise ist es noch ein Deutscher, die haben immer ein bisschen komische Vorstellung von Politik, offensichtlich. Und dann kommt heute ja die Umfrage von wie heisst Chancen, 21, stimmt das? Irgendwie so etwas, gell? Wo eigentlich gerade wieder zeigt, dass Zuwanderung auf eine Art umstritten ist und nicht mehr beliebt ist, wie so selten. Dominik, was sind vielleicht da die wichtigsten Daten?
Ja, 2/3 der Befragten sagen, wir haben ein Problem mit Zuwanderung und es braucht Massnahmen. Das ist eigentlich, wenn du mich gefragt hättest, wie viel sind das bei einer Befragung, hätte ich nicht auf so hoch, hätte ich gedacht, ja, ein bisschen mehr als 50%, oder? Aber es ist halt wirklich, wir sind an einem Punkt, wo es richtig weh tut, oder? Gleichzeitig muss man sagen, 56% sind der Ansicht, dass die Schweiz weiterhin ein Wirtschaftswachstum soll haben. Irgendeine Grenze zutun, das hat nicht eine Mehrheit, findet nicht eine Mehrheit richtig, aber andere Massnahmen haben eine Mehrheit. Also zum Beispiel so ein Punktesystem für Zuwanderer, das findet 65% der Befragten gut. Das hat, glaube ich, Kanada und Australien. Das hat man damals bei der Masseneinwanderungsinitiative diskutiert, aber viele Politiker, vor allem FDP und SP und auch eben die Leute aus Basel, haben gesagt, huiuiui, das dürfen wir ja nicht machen, sonst wird die EU verrückt. 53% finden eine Zuwanderungsgebühr, wie sie der Ökonom Rainer Reichenberger formuliert hat, wäre gut. Ich nehme an, wenn wir da genau erklären, was das ist, sind es noch ein bisschen mehr. Dann 63% sind für die Abschaffung der Heiratsstrafe, das ist eine andere steuerliche Massnahme. Genau 70% brauchen mehr Entlastung bei der Kinderbetreuung. 73% finden, man müsse das AHV-Alter einfach besser flexibilisieren.
Genau, und eben, ich glaube, der entscheidende Punkt ist wirklich das Unbehagen. Und um da geht es ja zum ersten Mal wirklich sehr gross. Ist, oder? 2/3 der Leute finden einfach, es ist jetzt too much. Über die Massnahmen kann man dann geteilter Meinung sein, das ist ja klar, da kommen auch viele Leute zu wenig draus, was überhaupt möglich ist. Abgesehen davon, dass unsere Politiker ja auch die ganze Zeit behaupten, ja, wir haben gar keine andere Möglichkeit, oder? Erst jetzt kommt ja die Diskussion langsam auf. Gary Pfister findet jetzt, die Schutzklausel ist wichtig. Gary Burkhardt hat die Schutzklausel gefordert. Sie sind sehr, sehr nervös, weil sie merken, auch das Rahmenabkommen wird scheitern, wenn die Zuwanderung so weitergeht, weil die Leute haben einfach die Nase voll. Es ist interessant, auch die Mails, die ich da bekommen habe, jetzt so aufgrund von dem Artikel, ganz viele Leute, haben sich zum Beispiel eben geäussert, ja, also der Stau, es geht nicht mehr so weiter. Zum Beispiel Stau ist ein Riesenthema, wo die meisten Leute heute mit der Zuwanderung in Verbindung bringen. Und das ist viel, viel gefährlicher eigentlich für die Leute, die wollen Zuwanderung immer offen behalten, weil offensichtlich jetzt einfach Zahl ist das Thema. Und dann kann man immer kommen und sagen, gut, dann steuern wir es doch besser. Und das wäre ja die intelligente Politik, ist ja offensichtlich. Gut, ich glaube, das ist es gewesen. Dominik, haben wir noch irgendetwas vergessen? Ja, wir haben etwas vergessen, ganz wichtig, BVG-Revision ist eine wichtige Abstimmung, da haben wir noch eine ganz wichtige Botschaft von der Diana. Gut Jahr, Nationalrätin von der SVP im Kanton Thurgau, hört gut zu.
Mein Name ist Diana Gutjahr. Ich bin Unternehmerin und Nationalrätin von der SVP. Am 22. September stimme ich Ja zur Reform der beruflichen Vorsorge. Das Gewerbe steht zur zweiten Säule und nimmt ihre soziale Verantwortung wahr. Die SP und Gewerkschaften wollen aber das BVG abschaffen und eigentlich eine staatliche Volkspension einführen. Die BVG-Reform ist ein Kompromiss, der die Zukunft von unserem bewährten Drei-Säulen-System sichert. Schliessen wir also die Reihe im bürgerlichen Lager mit einem überzeugten Ja zur BVG-Reform.
Ja gut, wir haben gestern schon darüber geredet, über den absoluten Unbegriff, nämlich die ökologische Infrastruktur. Der Dominik Feusi hat im Nebelspalter eine längere, aufwendige Recherche präsentiert zum Thema, wie unsere Beamte im Bundesamt für Umwelt machen, was ihnen so passt. Und das hat eingeschlagen. Dominik, was sind die Reaktionen gewesen?
Ja, der Bauernpräsident Markus Ritter, Nationalrat von der Mitte aus St. Gallen, sagt jetzt heute, ja, es ist komplett überrissen, was das Bundesamt vorhat. Das geht so nicht. Die Zielsetzungen von dieser ökologischen Infrastruktur sind falsch, weil die Nutzung von grossen Flächen in Frage gestellt wird. Und er sagt auch, er bestätigt faktisch ein bisschen meine Recherche, er sagt, es ist eben alles immer im Hintergrund gelaufen. Man hat einfach eine Weisung abgegeben ins Bundesamt, direkte Gespräche. Und dann sagt er, demokratisch legitimiertes Vorgehen sieht anders aus. Und er fordert jetzt, der Albert Rösti, auf, dass die Rechtmäßigkeit vom Auftrag als Bundesamt für eine ökologische Infrastruktur zu sorgen, das müssen wir rasch und vertieft prüfen. Oder? Weil das würde bedeuten, das ist auch die 30%-Regel, die wir jetzt eigentlich bei der Biodiversitätsinitiative darüber abstimmen. Die ökologische Infrastruktur würde wirklich heissen, dass man noch mehr Schutzgebiete ausscheiden und die müssen alle vernetzt sein. Das ganze Land müsste so mit Schutzgebieten überzogen werden.
Es ist wirklich ironisch. Es ist auch eben, es sind ja die gleichen Leute, die Zuwanderung so irrsinnig finden. Die wollen jetzt aus unserem Land ein Indianerreservat machen, wo wir dann als Indianer noch unsere Zelte irgendwann können aufstellen. Am Rand von der Autobahn können wir dann noch unsere Zelte aufstellen. Und sonst herrschen Frösche und Insekten und Büsi und Hirsche. Es ist viel wichtiger, dass unser Land, das mitten in Europa ist, eben zu einem Naturreservat wird. Vielleicht müssen die Schweizer auch wegziehen. Warum gehen wir nicht auf Grönland? Dort hat es noch Platz, damit unsere Frösche und unsere Karotten ein schönes Mittelland geniessen können. Gut, das war es von Bern einfach an dem 10. September 2024. Da bin ich von uns, Markus Somm, auf nebelspalter.ch. Wenn ihr diese Art von Journalismus gut findet, könnt ihr uns abonnieren. Auf nebelspalter.ch könnt ihr uns am meisten unterstützen. Denkt daran, interessanten Event am 23. September. Meldet euch an. Jetzt ist noch Zeit. Nachher hat es dann keinen Platz mehr. Und das Zweite, wie immer, könnt ihr euch nie entschuldigen, wenn ihr nicht links seid. In dem Sinn, guten Abend und wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.